Ja, Markus, da hast du mir aber eine Frage gestellt. Wie wird die Predigt? Eher ein Großputz oder werden einige Ketten, Ecken und Kanten angesprochen? Hab darüber nachgedacht und ich glaube, das wird jeder anders erleben. Das hängt von jedem Einzelnen von uns ab, ob er das erlebt wie ein Großputz oder ob einfach Ecken und Kanten angesprochen werden oder ob nichts von beidem geschieht. Das hängt von uns ab. Und deshalb überlasse ich euch die Beurteilung. Ich denke, wir wurden in den letzten Predigten besonders ermutigt und herausgefordert, für die Vortragsreihe mit Beat Abri zu beten, Menschen einzuladen. Wir haben zum Beispiel von Stefan Reutimann über den großen Auftrag gehört in Matthäus 28. Sein Thema hieß der große Auftrag, der Herzschlag von Jesus. Am letzten Sonntag hat dann Harry Pepelner von den Fantastischen Vier gesprochen. Erinnert ihr euch? Diese vier Männer waren zutiefst überzeugt, dass Jesus der Einzige war, der ihrem Freund, dem Gelähmten, helfen konnte. Das hat mich irgendwie so bewegt. Und diese Männer haben alles getan. Ja, auch wenn es ein bisschen frech war, was sie da getan haben, damit ihr Freund in Berührung mit Jesus kommt. Mein Predigttext heute Morgen hat eher etwas weniger oder kaum etwas mit Evangelisation zu tun, aber wie gesagt, nur auf den ersten Blick. Denn je tiefer wir in den Abschnitt, in den Text hineinschauen, desto mehr, davon bin ich fest überzeugt, desto mehr werden wir ermutigt, mit dem Handeln Gottes zu rechnen. Nicht nur in den nächsten Tagen, sondern auch in den nächsten Wochen und Monaten. Es ist ein längerer Abschnitt, eine lange Geschichte. Wir werden heute unmöglich 1. Samuel 29 und 30 miteinander lesen können. Aber ich möchte nur zwei Verse aus diesem Abschnitt lesen, um die es eigentlich geht. Und wer die Möglichkeit hat, kann ja dann heute oder in den nächsten Tagen die beiden Kapitel 29 und 30 in 1. Samuel zu Hause nachlesen. Also 1. Samuel Kapitel 30, die Verse 18 bis 19. Und David befreite alles, was die Amalekiter genommen hatten. Auch seine beiden Frauen befreite David. Und es fehlte ihnen nichts, vom kleinsten bis zum größten. Weder Söhne noch Töchter, weder Beute noch alles, was sie ihnen weggenommen hatten. Alles brachte David zurück. In dieser Geschichte hier ist es zu einem Kampf gekommen zwischen Israel und den Philistern. Und das ist zunächst mal nichts Merkwürdiges. Jeder von euch, der schon mal 1. Samuel gelesen hat, der weiß, in diesem Buch kommt es immer wieder zu Konflikten, zu Auseinandersetzungen zwischen diesen beiden Völkern. Doch das Besondere, ja, ich würde sogar sagen, das Verrückte an diesem Kampf ist, dass David, der zukünftige König Israels, nicht auf der Seite der Israeliten war, wie wir das annehmen würden, sondern auf der anderen Seite, auf der Seite der Philister. Und die Frage ist, wie konnte es dazu kommen? Ist David einfach übergelaufen? Wurde er bestochen? Hat er sein Volk verraten? Nein. Es war David, der einige Jahre zuvor seinen König Saul gerettet hat, indem er Goliath besiegt hat. Wir kennen diese Geschichte. David wurde zum Superstar in Israel. Nach ihm wurde ein Lied komponiert, ein Lied, das damals so richtig groß rauskam. Bestimmt war das Lied auf dem ersten Platz der israelischen Hitparade, auf dem ersten Platz der Charts. Wir kennen nicht die Melodie dieses Liedes, aber wir kennen die Worte dieses Liedes. Saul hatte seine Tausende umgebracht und David seine Zehntausende. Alle mochten dieses Lied in Israel, nur einer nicht, nämlich Saul. Saul wurde neidisch und er hat sich gesagt, jetzt lieben sie in Israel diesen jungen Champion, die jungen Frauen tanzen und singen dieses Lied. Jetzt wird David noch mein Königtum nehmen. Und dieser König Saul wird dann erfüllt mit der tiefsten Emotion, mit der ein Mensch erfüllt sein kann, nämlich mit Neid und Eifersucht. Ihr Lieben, es gibt nur einen, der mit Eifersucht und Neid klarkommt, und das ist Jesus. Menschlicher Zorn ist schon etwas Schreckliches, aber gegen Eifersucht kann man kaum etwas unternehmen. Wenn Menschen auf dich eifersüchtig sind, weil Gott dich gesegnet hat, du kannst kaum etwas machen, kaum etwas sagen, um das Denken dieses Menschen zu ändern. Und hier noch ein Tipp. Sag diesen Leuten nicht, wie gut Gott zu dir ist. Sie werden dich noch mehr hassen. Ist so, oder? Du sagst, preis den Herrn für seine Güte, und sie sagen, die ärgern sich noch mehr darüber. Und genau das ist Saul passiert. Saul wurde eifersüchtig. Es gab eine Zeit, da hat er David noch geschätzt, aber jetzt wollte er ihn einfach nur umbringen. Er wurde so verrückt, so schizophren, dass er David durch die ganze Negev-Wüste gejagt hat. David musste sich verstecken in Höhlen hinter Felsen von Engedi im Süden von Israel. Saul wollte ihn umbringen. Und das war auch in dieser Zeit, wo David 600 Mann um sich gesammelt hat. Das waren Männer, die mit Saul unzufrieden waren. Es waren Männer, die erkannt haben, dass David der zukünftige König werden würde. Und sie folgten David nach. Und während dieser Zeit der Flucht, es muss einige Jahre gegangen sein, gab es eine Zeit, in der David mit seinen Männern in der Stadt Ziklag lebte. Und das Besondere an dieser Stadt Ziklag war, sie lag nicht im Land der Israeliten, sondern im Land der Philister. Schon eine verrückte Situation, oder? Auf der einen Seite ist David so der gefeierte Held in Israel, weil er Goliath besiegt hat. Auf der anderen Seite lebt er bei den Philistern unter dem König Achisch, dem er gegenüber loyal war. Er lebte unter dem Schutz des Königs Achisch, weil er von Saul verfolgt wurde. Und eines Tages geschah das Unglaubliche. Die Philister erklärten Israel den Krieg. Sie versammelten sich in Afek, um sich auf den Krieg gegen Israel vorzubereiten. Und ich kann mir das nur so erklären. Wahrscheinlich hatten David und seine Männer keine andere Wahl, als auch mitzukämpfen, weil sie dem König Achisch gegenüber loyal waren. Und jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Auch die Männer Davids und David selber versammeln sich in Afek mit den Philistern, um gegen das eigene Volk zu kämpfen. Im letzten Moment greift Gott ein und er hält David und seine Männer davon ab, gegen das eigene Volk zu kämpfen. Und zwar auf eine ganz merkwürdige Art und Weise. Die Generäle der Philister gingen zum König und sagen, lieber König, ist dir eigentlich bewusst, wer da zu uns gestoßen ist und mit uns kämpfen möchte? Es ist David und seine 600 Männer. Und der König Achisch sagt, ich weiß, David ist wie ein Engel. Er lebt schon ein ganzes Jahr lang mit uns und ich habe weder Böses noch Schlechtes an ihm entdecken können, vom ersten Tag bis zum heutigen Tag. Er ist loyal, er ist gut zu uns, er soll mit uns kämpfen. Dann sagen die Generäle, lieber König, du verstehst das nicht. Wir werden nicht mit David in den Krieg ziehen. Denn mitten im Kampf könnte sich David gegen uns wenden, denn was für eine bessere Gelegenheit gibt es für David, um die Gunst seines Königs Sauls wiederzugewinnen, als wenn er gegen uns kämpft. Wir werden nicht in den Kampf mit David ziehen. Erinnerst du dich nicht, König, an David? Hallo? David und Goliath? Erinnerst du dich nicht an das Lied, das in Israel gerade gesungen wird? Saul erschlug seine Tausende und David seine Zehntausende. Einige von diesen Zehntausenden sind unsere Brüder gewesen. Wir werden nicht mit David in den Krieg ziehen. Dem König tat es leid, aber er konnte nichts dagegen tun. Und so rief er David zu sich und sagte, David, du kannst nicht mit uns in den Kampf ziehen. Du musst zurück nach Ziklag in deine Stadt. Geh mit deinen Männern zurück in deine Stadt, zu deinen Frauen, zu deinen Kindern und wir werden ohne dich gehen in diesem Krieg. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte. David und seine Männer gehen wieder zurück in ihre Stadt nach Ziklag. Stellt euch mal vor, 1. Samuel 29 und 30, zwei lange Kapitel berichten uns über diese Geschichte. Gott gebraucht zwei lange Kapitel von seinem kostbaren Wort, in dem jedes Wort inspiriert ist, um uns diese Geschichte weiterzugeben. Sie gehen zurück in die Stadt Ziklag und sie bemerken von Ferne etwas Ungewöhnliches am Horizont. Sie sehen Rauch und sie ahnen bereits das Schlimmste. Was David und seine Männer nicht wussten, ist Folgendes. Während sie weg waren, kamen die Amalekiter und griffen die Stadt Ziklag an. Und dazu muss man sagen, die Amalekiter sind in der Bibel immer ein Symbol für alles, was antigöttlich ist. Sie sind im Alten Testament durchweg die Feinde Gottes, ein gottloses Volk. Und sie griffen die Stadt Ziklag an und dabei nahmen sie alles mit, was sie angetroffen haben. Jede Frau, jeden Teenager, jedes Kind, jedes Baby, alle Kühe, alle Esel, alle Schafe, sie nahmen alles mit und raubten alles, was sie dort angetroffen haben. Als David und seine Männer den Rauch dort am Horizont sahen, was machen sie? Sie laufen so schnell sie können. Sie laufen in ihre Stadt Ziklag und sie sehen, niemand ist da. Kein Haus, in das sie hineingehen können. Alle Frauen, alle Kinder, alle Babys, alles ist weg. Alle Tiere, alles, niemand ist da. Die Amalekiter konnten eingreifen, weil niemand da war, um die Stadt zu beschützen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal die Gelegenheit hatte, sich mit den semitischen Völkern der damaligen Zeit zu beschäftigen. Wir haben da ja verschiedene Völker, die Kanaaniter, die Moabiter, die Midianiter, die Amalekiter. Und ich sage euch etwas, das war eine ganz schreckliche Zeit. Wir denken ja heute manchmal, dass wir in einer herausfordernden Zeit leben, aber das war noch eine andere Zeit. Wir erfahren nämlich aus der Bibel, dass die Kanaaniter ihre Kinder dem Gott Moloch geopfert haben. Und zwar haben sie die bei lebendigem Leibe verbrannt für ihren Götzen Moloch. Sowas wie Moral existierte nicht. Wenn du der Stärkere gewesen bist, konntest du tun, was dir gefällt. Und gerade Feinde wurden missbraucht, vergewaltigt und versklavt. Und jetzt überlegt euch mal, was David und seinen Männern in den Sinn gekommen ist, als sie ihre Stadt gesehen haben, diesen Zustand. Über diese Männer, das ist ja kein Geheimnis, wissen wir, das waren tapfere, mutige, starke Männer. Doch bei diesem Anblick, sagt die Bibel uns, brachen sie zusammen. Es heißt nämlich, als sie ihre Stadt sahen, erhoben sie ihre Stimmen und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Ich weiß nicht, ob jemand von uns schon mal geweint hat, bis er nicht mehr weinen konnte. Aber denk mal an einen Vater, der eine 13 Jahre alte Tochter hatte. Denk mal, stell dir mal vor, du hast eine 17 Jahre Tochter, die entführt worden ist. Deine Frau ist entführt worden. Dein 4 Jahre alter Sohn ist entführt worden. Deine 2 Jahre alte Tochter ist entführt worden. Denk mal darüber nach, was für Bilder dir in den Sinn kommen würden. Und die Bibel sagt uns weiter, während David und seine Männer getrauert haben, ist Folgendes passiert. Die Männer haben so sehr geweint und so sehr getrauert, dass ihre Wut, ihr Zorn oder dass ihre Trauer in Wut umgeschlagen ist. Wir können uns das so vorstellen. David, was machen wir hier eigentlich? Warum sind wir hier? Was haben wir überhaupt mit diesen Philistern zu tun? Warum hast du uns hierher gebracht? David, das ist allein deine Schuld. Und wären wir dir nicht gefolgt, hätten wir unsere Familien immer noch bei uns. Und die Bibel sagt uns, dass diese Männer so wütend waren in diesem Moment, dass sie überlegt haben, David zu steinigen. David hatte niemanden mehr. Aber liebe Geschwister, wir dürfen Folgendes nicht vergessen. Wenn wir niemanden haben, dann haben wir immer noch Gott. Denn es heißt nämlich weiter, David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Vermutlich ging er in die Stille, in die Gegenwart Gottes und dort stärkte er sich in dem Herrn, seinem Gott. Ich weiß nicht, in welcher Lebenslage du dich heute Morgen befindest. Aber ich möchte dir Folgendes sagen. Wenn du dich in einer Lebenskrise befindest, dann vergiss es nicht. Du bist nicht allein. Gott hat das letzte Wort. Stärke dich in dem Herrn, deinem Gott. Aber mach keine Entscheidungen, während du emotional angeschlagen bist. Mach keine Entscheidungen, während du zornig bist oder tief traurig bist. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott, und dann überlegte er, was zu tun ist. Und die Bibel sagt uns weiter, David befragte den Herrn. Ihr Lieben, und das finde ich so wunderbar, dass wir einen Gott haben, den wir befragen dürfen. Ich bin überzeugt, David kannte das Gesetz. Aber es gibt keine Stelle im Alten Testament, die einem sagt, was zu tun ist, wenn Frauen und Kinder entführt werden, richtig? Und deshalb musste er David, den Herrn, befragen. Und wie weise war das, zu sagen, Herr, wirst du mit mir gehen? Soll ich dieser Schar nachjagen? Werde ich sie einholen? Und Gott sagt, ja, du wirst sie einholen. David fragt, wirst du mit mir sein? Wirst du mir helfen? Gott sagt, ja, ich werde mit dir sein. David und seine Männer jagen dieser Schar nach den Amalekitern und sie treffen sie in einem Tal. Und dort sehen sie die Amalekiter im Tal, wie sie feiern, wie sie tanzen, wie sie ein großes Fest feiern, wegen der großen Beute, die sie mitgenommen haben aus dem Land der Philister. Und nicht nur das sehen David und seine Männer, sie sehen auch ihre Frauen, ihre Kinder, die auch allesamt entführt worden sind. Und dann sagt die Bibel, stieg David mit seinen Männern herab, in das Tal, wie ich hier diese Treppen runter. Er ging herab in das Tal und er kämpfte mit den Amalekitern. Und die Bibel sagt, von morgens früh bis zum Abend am folgenden Tag. Also der Kampf war heftig, der Kampf war intensiv. Und was war das Ergebnis von diesem Kampf? 1. Samuel 30, 18. Und David befreite alles, was die Amalekiter genommen hatten. Auch seine beiden Frauen befreite David. Und es fehlte ihnen nichts, vom Kleinsten bis zum Größten. Weder Söhne noch Töchter, weder Beute noch alles, was sie ihnen weggenommen hatten. Alles brachte David zurück. Ihr Lieben, David hat an diesem Tag eine ganz wichtige Lektion für sein Leben gelernt. Nämlich, dass Gott ein Gott ist, der das Gestohlene wiederherstellen kann. David hat erkannt, ich möchte das nochmal sagen, dass sein Gott das Gestohlene wiederherstellen kann. Gott war der, der ihn gestärkt hat. Gott war der, der ihn geführt hat. Gott war der, der seine Frauen und seine Kinder beschützt hatte. Gott war der, der ihm im Kampf geholfen hat. Und Gott war der, der das Gestohlene wiederhergestellt hat. Das ist unser Gott. So großartig ist unser Gott. In Johannes Kapitel 10, Vers 10, dort lesen wir Folgendes. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Und das im Überfluss. Also was macht der Dieb? Was macht der Satan? Er stiehlt, schlachtet und tötet. Aber was ist das Erste, was er macht? Er stiehlt. Habt ihr das gewusst, dass Satan vor allem stiehlt? Also ich wusste, dass Satan ein Mörder ist, ein Lügner ist. Aber Satan ist auch jemand, der raubt. Und ich habe mir die Frage gestellt, woran ist eigentlich Satan interessiert? Was möchte er bei dir und was möchte er bei mir stehlen? Ich denke, die meisten von uns haben schon Erfahrungen mit Dieben gemacht, oder? Also ich denke da zum Beispiel an eine Weihnachtsfeier vor einigen Jahren. mit unserer Verwandtschaft. Wir waren schon damals recht viele, deswegen haben wir die Feier in einer Kirche in der FEG in Aachen durchgeführt, weil meine Tante dort lebt. Und dann sind wir hin zu dieser Feier und da habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe mir gedacht, wir sind hier in einer Kirche, es ist Weihnachten, es kann nichts passieren. Ne? Zieh meine Jacke aus und lass mein Portemonnaie in der Jackentasche. Denk mir nichts Böses, wir feiern dort unten Weihnachten, singen Lieder, essen fein. Am Ende von der Weihnachtsfeier ziehe ich meine Jacke an, greife in die Taschen, das Portemonnaie ist weg. Ganz blöde Situation. Jeder von euch, der schon mal bestohlen wurde, weiß, wie sich das anfühlt. Und dann Weihnachten, Karten sperren und all das Zeugs. Ich habe dann später mit meinen Cousins geredet, die haben dort oben gespielt, die waren noch kleiner und die haben gesagt, da ist ein freundlicher Mann hineingekommen und wir dachten, er gehört hier zur Kirche. Aber er wäre schon ein bisschen auffällig gewesen von seinem äußeren Erscheinungsbild und von dem Geruch, sagten sie mir dann. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wahrscheinlich hat er meine Taschen durchwühlt und das Portemonnaie geklaut. Was glaubt ihr? Ist Satan an unserem Geldbeutel interessiert? Was möchte der Satan rauben? Möchte er unsere Kreditkarten, unsere Häuser, unsere Investitionen? Was möchte der Satan von dir und von mir stehlen? Ich würde euch gern sagen, was er bei mir immer wieder gerne stiehlt und was er in bestimmten Zeiten und Phasen meines Lebens auch wirklich gestohlen hat. Etwas, was er sehr gerne raubt, ist meine erste Liebe zu Jesus Christus. Ich weiß nicht, welche Erfahrung du gemacht hast, aber das ist etwas, das Satan ganz besonders gerne stiehlt. Man kann das ja oft erleben, ja, da kommt ein Mensch zum Glauben, lernt Jesus Christus zum ersten Mal kennen, ist überwältigt von dem, was Jesus Christus für ihn getan hat. Und aus Dankbarkeit möchte er Gott dienen. Ist engagiert, fragt, wo kann ich mithelfen, mitdienen? Brauche ich im Lowpreis Musikanten oder Sänger? Was ist mit der Technik? Und gibt es einen Besuchsdienst hier in dieser Gemeinde, damit die Kranken besucht werden können? Man kann so richtig beobachten, da ist so ein Interesse, so eine Offenheit für die Sache Gottes da. Wie kann ich Jesus im Alltag bezeugen? Wann trifft sich die Gemeinde zum Gebet? Ich möchte dabei sein. Niemand wird mir eine Pistole an den Kopf halten, wenn ich zum Gebetsabend komme. Ich möchte dort sein, wo das Volk Gottes sich trifft. Und dann trifft man genau diese Leute 5 Jahre später. Ihre Theologie ist immer noch korrekt. Die Lehre immer noch einwandfrei. Aber die erste Liebe ist verschwunden. Wenn sie die Bibel lesen, dann nur noch mechanisch, Hauptsache ich habe meine Pflicht getan. Wenn man sie zur Jugendstunde einlädt, ist die erste Frage, was ist das Programm am Samstagabend? Entspricht nicht so meinen Bedürfnissen, ich komme nicht. Was glaubst du, wo die erste Liebe hin ist? Glaubst du, dass die erste Liebe einfach so verschwindet, so wie ein Dampf, der sich plötzlich auflöst? Der Dieb kommt nur, um zu stehlen. Und es ist traurig, aber viele Christen glauben, es ist völlig normal, dass die erste Liebe nach einiger Zeit verschwindet. Das ist völlig normal. Am Anfang bin ich angetan, dann spüre ich auch etwas, aber dann hört das alles auf. Und ich möchte sagen, das ist die größte Lüge und die kommt direkt aus der Hölle. Am vorletzten Samstag haben wir meine Oma besucht und ihren 90. Geburtstag gefeiert. Und ich kann euch sagen, meine Oma, sie ist so eine Inspiration für mich. Sie ist zwar körperlich schon ziemlich schwach, aber sie ist geistig noch topfit. Sie liest viel, sie schreibt viel auf, was sie mit Gott erlebt. Und sie hat ein schweres Leben hinter sich. Sie hat den Krieg hinter sich. Sie hat erlebt, wie die Soldaten von Stalin eines Nachts kamen mit einem Bus, Fenstern waren vergittert und ihren Vater mitgenommen haben, ihn verschleppt haben nach Sibirien ins Arbeitslager, von wo er nie wieder zurückkam. Und so hat sie dann an ihrem 90. Geburtstag, am vorletzten Samstag, ein Zeugnis davon abgelegt, wie Gott sie bis ins hohe Alter getragen hat. Und dann hat sie von einem Erlebnis erzählt, das uns alle bewegt hat. Es ist letztes Jahr gewesen, vom 16. auf den 17. Dezember. Sie konnte nicht schlafen, sie hat mit Blutdruck zu kämpfen, musste sich aufrichten. Und dann erzählte sie, während sie auf dem Bett saß und nicht schlafen konnte, hörte sie plötzlich eine Stimme. Eine echte, klare, akustische Stimme. Und das ist, was die Stimme sagte. Nur zwei Sätze, zwei kurze Sätze. Wir dürfen nicht verzagen, Jesus Christus lebt. Das ist alles, was die Stimme sagte. Wir dürfen nicht verzagen, Jesus Christus lebt. Und sowas erlebst du ja auch nicht alle Tage. Meine Oma war natürlich geschockt, oder? Hat sich dann sofort hingelegt. Und das war immer noch nicht vorbei. Plötzlich sagte sie, und ich muss sagen, meine Oma ist eine nüchterne Frau, sie ist nicht auf der Suche nach besonderen Erlebnissen, sagte sie, während sie dann im Bett lag, sah sie auf der rechten Seite im Zimmer eine weiße große Gestalt, ein paar Augenblicke lang. Sie war so bewegt und hat uns das erzählt. Ich sage euch, manchmal habe ich die Gelegenheit, meine Oma kurz zu besuchen, kurz anzurufen, und ich beobachte etwas in ihrem Leben. Während sie älter wird, geht es geistlich nicht abwärts mit ihr. Nein, sondern während sie mit Jesus wandelt, während sie mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit Jesus sieht, passiert das, was in 2. Korinther 3 heißt, wird sie verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und als sie dann am vorletzten Samstag an ihrem 90. Geburtstag vor den Kindern und Enkelkindern von den großen Taten Gottes erzählt aus ihrem Leben, musste ich denken an 2. Korinther 4, wo Paulus sagt, darum werden wir nicht müde. Auch wenn unser äußerer Mensch zerfällt, wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Glaube nicht dieser Lüge, es sei völlig normal, dass die erste Liebe nach einer bestimmten Zeit erkaltet. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen. Und wenn du heute merkst, dass dein Feuer erloschen ist, dass die erste Liebe verschwunden ist, dass der Docht nur noch am Glühen ist, dann bedenke Folgendes. Jesus kann das Feuer wieder zum Brennen bringen. Jesus kann das Feuer wieder entfachen. Was glaubst du, warum Paulus zu Timotheus sagt, darum, Timotheus, um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes zu entfachen, die in dir ist. Und dieses griechische Wort für entfachen kann man auch übersetzen mit in Brand setzen, anzünden, anheizen, anmachen. Also Timotheus soll das, was Gott in ihm hineingelegt hat, zum Brennen bringen. Satan wird alles tun, um deine erste Liebe zu stehlen. Er wird alles tun, um dein Feuer auszumachen. Aber vergiss nicht, der Dieb kommt zwar, um zu stehlen, aber Jesus ist gekommen, um Leben zu geben. Und das in Überfluss. Und weil das so ist, darfst du heute Morgen im Namen Jesu aufstehen und sagen, Satan, du hast nicht das Recht, meinen Glauben, meine Liebe, mein Feuer anzuzünden. Weil Jesus lebt, bitte ich ihm darum, dass er dieses Feuer in mir wieder entfacht, wieder anzündet, damit es brennt für Jesus. Es gibt noch etwas, das der Satan gerne bei uns stiehlt. Und das ist die Berufung Gottes über unser Leben. Viele von uns haben den Ruf Gottes ganz klar vernommen für ihr Leben. Viele von uns wissen ganz genau, was Gott von ihnen will. Aber ich möchte dir diese Frage stellen. Was ist mit deiner Berufung passiert? Vielleicht hat Gott dich berufen, mit Kindern zu arbeiten. Vielleicht hat Gott dich berufen, eine Frau, ein Mann des Gebets zu sein. Vielleicht hat er dich berufen, zu lehren, zu ermutigen, zu heilen. Was ist mit dieser Berufung geschehen? Bist du kritisiert worden? Bist du enttäuscht worden? Das sind die häufigsten Gründe. Und was dann passiert? Man ist entmutigt. wird abgelenkt, hört auf und am Ende geht man nur noch in den Gottesdienst. Wie traurig, oder? Am Anfang war noch da der Ruf für Gott, für seine Sache und am Ende ist der Gottesdienstbesuch geblieben. Weißt du, wer das stiehlt, die Berufung Gottes für dein Leben? Der Satan. Ich weiß das, weil er das in meinem Leben auch immer wieder versucht. Neben der ersten Liebe ist das, was er ganz besonders von uns stehlen möchte. Und einige von uns sind vom Feind beraubt worden. Und es ist nur noch der Besuch in den Gottesdienst geblieben. Heute ist die Möglichkeit aufzustehen, weil das ist, wie Satan funktioniert. Schaut, der Satan stiehlt das, was für das Reich Gottes kostbar ist. Er stiehlt das, was einen Unterschied macht im Reich Gottes. Meinst du, der Satan ist interessiert an deinem Auto? Kannst du ruhig behalten, dein Auto. Du kannst sogar 2, 3 Autos fahren. Das interessiert ihn nicht. Aber solange du geistlich schläfst, solange du nicht das tust, was Gott von dir willst, ist Satan zufrieden. Das Dritte, und das liegt mir heute ganz besonders auf dem Herzen, gerade im Blick auf unsere Vortragsreihe mit Beat Abri. Was ist mit unseren Kindern? Was ist mit deinen Kindern, mit deinen Enkelkindern? Sind sie geistlich gesehen noch bei dir oder sind sie auch gestohlen worden? Was man ganz oft beobachten kann in christlichen Familien, wenn Kinder sich vom Glauben abwenden und anfangen, ihren eigenen Weg zu gehen, das ist ganz merkwürdig, aber oftmals fangen Eltern an, Kompromisse im Glauben zu machen. Das, was früher sonnenklar war, ist auf einmal nicht mehr klar. Früher waren die Eltern überzeugt, dass die Gemeinschaft, die regelmäßige Gemeinschaft mit dem Volk Gottes unverzichtbar ist, um geistlich zu wachsen. Plötzlich sagen die Eltern, ich kann von meinem Kind nicht erwarten, dass es jeden Sonntag in den Gottesdienst geht. Vorher war es völlig klar, wann Ehe beginnt. Und plötzlich zieht der Sohn mit seiner Freundin zusammen. Und jetzt heißt es auf einmal, naja, solange sie treu sind und später irgendwann mal heiraten, ist das ja in Ordnung. Und außerdem, in den Augen Gottes sind sie ja sowieso schon verheiratet. Merkt ihr was? Auf einmal ist Sünde nicht mehr Sünde. Und das tun Eltern manchmal, um das Verhalten der Kinder zu rechtfertigen, um die Kinder zu schützen. Aber das Problem ist, damit schützt man die Kinder nicht. Im Gegenteil, man legt einen Fluch über sie. Man meint es gut, tut aber genau das Gegenteil. Hast du ein Kind, einen Sohn, eine Tochter, die nicht dem Herrn dient? Ein Enkelkind, das nicht Gott liebt? Wenn das so ist, mach dich auf. Bete für dein Kind. Wenn du dich nicht aufmachst, wer wird es dann tun? Wer wird es dann tun? Und ihr Lieben, das Besondere an unserem großen Gott, er kann ihnen begegnen, ganz egal wo sie sind. Es spielt keine Rolle, ob sie noch bei dir zu Hause wohnen oder aus dem Haus sind, ob sie in die Kirche gehen oder nicht in die Kirche. Ja, selbst wenn sie im Gefängnis sitzen, Gott kann ihnen auch im Gefängnis begegnen. Ihm ist nichts unmöglich. Bei Gott ist das Übernatürliche möglich. Er antwortet auf Gebete. Und unser Gott, er kann das Verlorene wiederherstellen. Du kannst sagen, ich mache es wie David. Wenn David, ja, wenn Gott ihm, seinen Frauen, seine Kinder wiederherstellen konnte, dann kann das Gott bei mir auch. Viel lieber, als Kompromiss im Glauben zu machen, kannst du heute aufstehen und eine Entscheidung treffen und sagen, ich werde für meine Kinder so lange beten, bis sie zurückkehren. Satan, du hast kein Recht, meine Kinder zu stehlen. Und ich werde beten und sagen, Vater, ich habe dir meine Kinder, als sie noch jung waren, geweiht. Und wenn du David, die Kinder, die Frau wiederherstellen konntest, dann kannst du es auch für mich tun. Und ich sage euch, ihr Lieben, das geschieht nicht mit einem Herzen, das voll Tatendrang ist, sondern das beginnt mit einem gebrochenen Herzen. Das beginnt mit einem bußfertigen Herzen. Wir können die Verantwortung nicht einfach dem Satan abschieben und ihm alle Schuld in die Schuhe schieben, sondern wenn wir ehrlich sind vor Gott, unsere Fehler einsehen, noch bevor es über David heißt, dass er alles befreite, was die Amalekiter ihm weggenommen hatten, heißt es, sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Gott antwortet gern auf Herzen, die gebrochen sind. David sagt im Psalm 51, Vers 19, die Opfer Gottes sind ein gebrochener Geist. Ein zerbrochenes Herz, ein gebrochener Geist wirst du, Gott, nicht verachten. Und ich wünsche mir diese Herzen, ich wünsche es für mich, ich wünsche es uns, im Blick auf unsere Kinder, im Blick auf unsere Enkelkinder, im Blick auf das, was verloren gegangen ist, im Blick auf das, was gestohlen worden ist. Ich habe keine Predigtzusammenfassung gemacht, aber wer sich im Hauskreis trifft, ihr könnt darüber reden. Ja, wo seid ihr persönlich betroffen? Ist das die erste Liebe, die verschwunden ist? Ist es die Berufung, die verloren gegangen ist? Sind es die Kinder, die gestohlen worden sind, geistlich gesehen? Ich habe mir diese Frage auch gestellt. Ich muss sagen, manchmal ist es das eine, manchmal ist das andere, aber ich sage euch, was mich die letzte Woche ganz besonders bewegt hat. Im Blick auf die Vortragsreihe mit Beat Abri habe ich Einladungen verschickt an alle Unti-Schüler, die in den letzten 7 Jahren bei mir im Unterricht waren. Und ich muss euch sagen, es hat mir so wehgetan, als ich die vielen Namen gesehen habe, die bei mir im Unterricht waren und die heute nicht mehr unterwegs mit Jesus sind. Von denen ich ganz genau weiß, sie sind nicht in einer anderen Gemeinde, sondern sie gehen ihren eigenen Weg. Und wenn man sie eine Zeit lang prägen konnte, dann stellt man sich automatisch Fragen, Herr, wo habe ich gefehlt? Was hätte ich anders tun können? Habe ich zu wenig gebetet? Habe ich vielleicht das Evangelium nicht klar genug kommuniziert? Man stellt sich solche Fragen. Über bestimmte Dinge musste ich Buße tun und sie Gott bekennen. Aber gleichzeitig, ich sage euch ehrlich, auf der einen Seite war der Schmerz da, aber auf der anderen Seite die Hoffnung, dass Gott das Gestohlene, das Verlorene wiederherstellen kann. Und das wünsche ich mir im Blick auf die nächsten Tage. Dass wir einiges von dem erleben während den Vortragsreihen von Beat Abri. Amen. Ich möchte beten mit uns. Herr Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, Leben zu geben und das im Überfluss. Jesus, einige von uns haben so viele Jahre verschwendet in Dingen, die vergänglich sind. Aber Jesus, du kannst selbst die verlorenen Jahre, die die Heuschrecken gefressen haben, wiederherstellen. Dir ist nichts unmöglich, Herr. Und wenn wir uns dir weihen, wenn wir unsere Sünden bekennen, Herr, du kannst in den nächsten 10 Jahren mit uns und durch uns mehr machen, als das, was wir in den letzten Jahren verpasst haben. Davon bin ich überzeugt, Jesus. Du bist ein Gott, dem nichts unmöglich ist. Du bist ein Gott, der wiederherstellen kann. Der das Geraubte, das Verlorene wieder zurückbringen kann. Was für ein großartiger Gott bist du. Wir wollen, ja, wir lieben dich, ja, und wir möchten dir alle Ehre geben. Amen.